Interview.
Wenn der Bund Junges Ostpreußen sein jährliches Adventstreffen in Osterode organisiert, ist normalerweise immer ein Vertreter der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Bayern dabei, denn diese unterstützt diese Veranstaltung finanziell. In diesem Jahr waren gleich drei Offizielle angereist, darunter der Vorsitzende Friedrich Wilhelm Bölt. Uwe Hahnkamp hat mit ihm gesprochen.
Herr Bölt, Ihre Vorfahren stammen, wie Sie in Ihrer Ansprache mit Hinweis auf Ihren Vornamen Friedrich Wilhelm erklärten, aus Ostpreußen, genauer der Region Königsberg. Sie selber sind der Vorsitzende der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Bayern, die Sie auf dem Adventstreffen des Bundesjunges Ostpreußen in Osterode repräsentieren. Aber warum gibt es eigentlich in Bayern eine, in Anführungszeichen, kombinierte Landsmannschaft?
Das ist ganz einfach. Die Flüchtlingsströme sind damals von Ostpreußen mehr in den Norden Deutschlands gegangen. Und je weiter südlich man kommt, desto weniger Ost- und Westpreußen gibt es. Deswegen haben sich in Bayern die Ost- und Westpreußen zu einer Landsmannschaft zusammengeschlossen.
Es ist also einfach den geografischen Gegebenheiten zuzuschreiben, dass sich in Bayern eher Schlesier und Sudetendeutsche niedergelassen haben. Doch wie viele Mitglieder hat die Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Bayern heute?
Wir haben gegenwärtig noch 52 Orts- und Kreisgruppen in Bayern. Wenn ich jede Gruppe so mit zwischen 30 und 50 bis 100 Personen einschätze, also die größeren Gruppen wie zum Beispiel Nürnberg, Augsburg, München, die haben jeweils über 100, 200 Personen, sodass man sagen kann, rund 1000, 1500 Mitglieder. Was damit nicht eingerechnet ist, das sind die jüngeren Mitglieder, die sich ganz anders organisieren, die sich nicht in den Gruppen organisieren, sondern die ganz modern heute über Facebook, über Internet, E-Mails und dergleichen kommunizieren.
Ist die junge Generation dann einfach im Bund Junges Ostpreußen bundesweit aktiv oder gibt es da auch regionale oder örtliche Gruppen?
Ortsgruppen in dem eigentlichen Sinne nicht. Wie gesagt, die jüngeren Leute, die sind nicht so für Samstagnachmittag Kaffee trinken, sondern die machen ganz andere Veranstaltungen. Die fahren beispielsweise nach Ostpreußen, berühmten Paddeltouren, Radfahrtouren und dergleichen.
In Bayern haben Sie ja den Vorteil, dass es das Haus des Deutschen Ostens in München und das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen gibt. Dadurch ergeben sich, wie man so schön sagt, Synergieeffekte in der täglichen Arbeit. Welche Veranstaltungen organisieren Sie als Landsmannschaft?
Also wir führen grundsätzlich einmal in Bayern, dazu sind wir von der Satzung verpflichtet, den Landesdelegiertentag und die Kulturwartetagung durch. Und dann haben wir im Frühjahr Tagesseminare eingeplant. Im nächsten Jahr findet ja das Deutschlandtreffen in Kassel statt. Da werden also die Gruppen nach Kassel fahren, wenn wir uns da treffen. Also wir haben eigentlich ganz schön zu tun. So eigenartig das klingt, je mehr Zeit ins Land geht, umso wichtiger wird unsere Aufgabe und so umfangreicher werden die Aktivitäten.
Auf der einen Seite werden die Aktivitäten umfangreicher, auf der anderen Seite aber die Vertreter der sogenannten Erlebnisgeneration und damit die Mitgliedsbeiträge weniger. Wie schätzen Sie als Vorsitzender der Landsmannschaft in Bayern, aber auch in Ihrer anderen Funktion als Schatzmeister der Landsmannschaft Ostpreußen die finanzielle Lage ein?
Also ist natürlich schwierig zu sagen. Schwierig, wenn Sie die Finanzwirtschaft fragen, wie es aussieht. Es ist erträglich.
Die Abnahme der Mitgliederzahlen kommt ja nicht von heute auf morgen. Sie haben im Vorgespräch erwähnt, dass Sie darauf mit der wöchentlich von der Landsmannschaft Ostpreußen herausgegebenen Preußischen Allgemeinen Zeitung reagiert haben. Können Sie das genauer erläutern?
Wir haben die Entwicklung natürlich schon vor Jahren vorausgesehen, sodass wir vor Jahren schon dazu übergegangen sind, unseren Abonnentenkreis zu erweitern. Und wir sind gegenwärtig froh, dass der Kreis unserer Leser schon über den vertriebenen Bereich hinausgeht. Das heißt, rund also ein Drittel der Leser unserer Zeitung sind schon nicht mehr aus dem vertriebenen Bereich, sondern lesen die Preußische Allgemeine Zeitung einfach deswegen, weil sie die Themen interessant finden.
Und dieses Drittel der Leser, die nicht aus dem vertriebenen Bereich stammen, unterstützt durch das Abonnement und durch Spenden die Tätigkeit der Landsmannschaft. Doch lässt sich dadurch der Rückgang der Mittel von der geringer werdenden Zahl der früheren Stammleser und Mitglieder auffangen?
Sagen wir mal so, die Erlebnisgeneration wird natürlich, wie Sie sehr richtig erkannt haben, naturgemäß weniger. Aber wir nutzen natürlich auch die modernen Medien und wir sind ganz überrascht, inwieweit über die neuen Medien oder die modernen Medien wie Facebook und dergleichen neue Interessenten gewonnen werden können.
Es muss also trotz den heute schwierigen Zeiten nicht damit gerechnet werden, dass die Landsmannschaft Ostpreußen aus finanziellen Gründen in naher Zukunft ihre Aktivität einstellen muss?
Das mit Sicherheit nicht. Das mit Sicherheit nicht. Sie wissen vielleicht, dass die Landsmannschaft Ostpreußen ja eine Stiftung gegründet hat. Und also insofern haben wir die Zukunft der Landsmannschaft gesichert.
Das war Friedrich Wilhelm Bild, der Vorsitzende der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Bayern und Schatzmeister der Landsmannschaft Ostpreußen, im Gespräch mit Uwe Hankamp. Zur Jugendarbeit der bayerischen Landsmannschaft hören Sie Näheres in der nächsten Sendung. Unsere Filmecke. Was wäre die Weihnachtszeit in Deutschland ohne den bekannten und von den Zuschauern zum besten gewählten Märchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«? Für viele Menschen würde etwas fehlen. Uwe Hankamp hat sich dem Phänomen dieses Films angenähert.
Wer drei Nüsse für Aschenbrödel auch nur einmal gesehen hat und dieses Motiv hört, wird sie wieder vor Augen haben. Den Prinzen Pavel Travnicek, das Aschenbrödel Libusche Schafrankova und ihre Tiere, den Schimmel Nikolaus, den Hund Kasperle und die Eule Rosalie. Und die wunderbare verschneite Landschaft, in der der Film spielt. Der Schnee staubt unter den Hufen der Pferde, Schloss Moritzburg bei Dresden bietet den stattlichen Hintergrund und einen Kontrast zur tschechischen Burg Schwiehau, die als Kulisse für Aschenbrödels Zuhause diente. Doch zunächst einmal bedarf es einer literarischen Vorlage, quasi eines Rezeptes, und die stammt von der tschechischen Nationaldichterin Božena Němcová. Sie ist 1820 in einem deutschsprachigen Umfeld geboren, wuchs an der heutigen tschechisch-polnischen Grenze hinter Glatz auf und war später in Prag in der tschechischen patriotischen Bewegung aktiv. Sie ist auf dem Ehrenfriedhof Vyšehrad in Prag beerdigt. Obwohl sie vermutlich adeliger Herkunft war, lebte sie in armen Verhältnissen, weil sich die Eltern nicht zu ihr bekannten. Dadurch wird ihre Version des Aschenbrödelmotivs glaubhaft lebensnah. Als zweites braucht man einen Bäcker, also einen Regisseur, der sich des Materials annimmt. Das war im Fall der drei Haselnüsse für Aschenbrödel Václav Worlíček, der den Film vor 40 Jahren in einer Kooperation der damaligen GSSR und DDR mit tschechischen und deutschen Schauspielern umsetzte. Dabei wird das Königspaar von Deutschen gespielt und die Stiefmutter. Und zum Abschluss und als wichtige Ergänzung des Filmrezepts ist eine musikalische Grundlage nötig, die unauffällig ist, aber im Ohr bleibt. Die Motive zu den drei Haselnüssen für Aschenbrödel stammen aus der Feder von Karel Svoboda, dem wir auch die Musik zu Biene Maja, Nils Holgersson, Vicky und Pinocchio verdanken. Man kann die Augen schließen und weiß, dass die Tauben Aschenbrödel helfen. Dass die königliche Kutsche unterwegs ist. Oder dass der Prinz mit seinen Freunden tanzen übt und von seinem Hauslehrer gestört wird. Die Geschichte des Aschenbrödels ist bekannt. Neu war damals hingegen das von Libusche Schafrankova hervorragend umgesetzte Unkonventionelle an der Titelheldin. Ein Fakt, der den Film auch beim wiederholten Sehen reizvoll macht. Denn diese junge Dame wartet nicht brav. Sie lehnt sich auf. Sie kann mit der Armbrust schießen, klettern und reiten. Und das besser als die Männer. Und sie fühlt sich auf ihrem Schimmel Nikolaus frei. Und die drei Haselnüsse, die ihr der Knecht Winzig als Geschenk mitbringt, machen es möglich. Aschenbrödel begegnet dem Prinzen als armes Mädchen, dank der ersten Nuss als junger Jäger und dank der Zauberkraft der zweiten Nuss als Adelige auf dem königlichen Ball. Sie tanzen miteinander. Er verliebt sich und will sie heiraten, doch sie stellt ihm vorher ein Rätsel. Die Wangen mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Feder, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein Herr. Er weiß es nicht. Und sie flieht vom Ball. Nach den letzten Schwierigkeiten mit der Stiefmutter und dem verlorenen Tanzschuh versteht der Prinz endlich, wen er vor sich hat, und der Film findet sein positives Ende. Weihnachten und Neujahr können kommen.
Das war Uwe Hahnkamp über den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Die Filmmusik gibt es auf einer CD der tschechischen Supraphon unter der Nummer 5474-2301 zu erwerben. Die vierte und erst einmal letzte Ausstellung zum Film auf Schloss Moritzburg ist dort noch bis zum 2. März 2014 geöffnet. Mehr zu Božena Nemcová und ihrem Werk wird am jeweils letzten Juniwochenende in Ratiborschitz unweit der polnisch-tschechischen Grenze hinter Glatz präsentiert.
Gespräch.
Wir hatten ja gerade Silvester und ich habe Silvester wie immer einen Film angeguckt, beziehungsweise etwas Besonderes angeguckt. Ich habe dir auch das Buch dazu gebracht, das heißt Dinner for One.
Und was ist das eigentlich? Worum geht es in dieser Sendung?
Also eigentlich ist es ja keine Sendung, sondern Dinner for One ist eigentlich ein 20-Minuten-Sketch. Und der kommt zu Silvester auf verschiedenen dritten Programmen im deutschen Fernsehen und ist sozusagen eine Institution geworden. Es geht im Grunde darum, dass eine Dame, Miss Sophie, ihren 90. Geburtstag feiert. Und zwar allein, aber mit vier Gästen. Und der Butler sozusagen sie bedient und die vier Gäste bedient, aber gleichzeitig diese vier Gäste spielen muss. Weiter ist es eigentlich nichts.
Und wie ist dieser Sketch entstanden?
Ja, dieser Sketch ist entstanden in England, im Zentrum der Varieté-Theater in England, in Blackpool, in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre. Und er wird gespielt von Mae Warden als Miss Sophie und Freddie Frinton als Butler James. Und die Idee ist eigentlich, ja, ein kurzes Stück zu präsentieren, ein typischer Sketch eben, der die Leute zum Lachen bringt immer wieder. Und ja, das Besondere ist einfach, es ist nichts. Der Text sind 5 Seiten, aber ja, was daraus gemacht wird, das ist das Wichtige.
Das Meisterstück von den Schauspielern.
Das Meisterstück, das ist dann die Kunst des Schauspielers, die Kunst des Artisten, in dem Fall Freddie Frinton, aus diesem Nichts etwas zu machen.
War es schwierig, diesen Engländer Freddie Frinton zu diesem Auftritt zu bewegen?
Ja, die Sache war die, dass in dem Fall Anfang der 60er Jahre der damalige NDR-Intendant, also der Intendant des Norddeutschen Rundfunks Heinz Dunkhase, gemeinsam mit Peter Frankenfeld für eine Live-Sendung in Deutschland nach Material gesucht hat. Und sie haben diesen Freddy Frinton mit diesem Sketch gesehen und haben sofort gesagt, den wollen sie haben. Das ist natürlich die eine Seite. Sie wollen ihn haben. Auf der anderen Seite Freddy Frinton als damals schon alter Engländer, der noch den Zweiten Weltkrieg im Kopf hat, noch 10, 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte nicht nach Deutschland erstmal. Er wollte den Sketch schon gar nicht auf Deutsch spielen. Das kam gar nicht in Frage. Das ist, im Nachhinein muss man sagen, es ist gut so. Und er kam dann, er ließ sich überzeugen und er kam zweimal nach Deutschland 1963. Einmal, um in der Sendung das live zu spielen mit seiner Partnerin, und dann kam er noch ein zweites Mal, um diesen Sketch nochmal aufzunehmen, weil diese Live-Aufnahme aus der Sendung heraus war damals noch nicht möglich. Leider ist er dann 1968 gestorben, das heißt, eine Farbversion dieses Sketches gibt es nicht. Und damit sind wir schon bei was Besonderem nochmal, und zwar, dieser Sketch ist schwarz-weiß. Mhm. Dieser Sketch ist auf Englisch. Dieser Sketch ist etwas ganz Einfaches. Und das macht die Sache dann ein bisschen unverständlich. Warum eigentlich? Ja, wie wird sowas zu sowas Besonderem?
Es ist ganz einfach, alt, schwarz-weiß und begeistert bis heute.
Ja, das ist interessant. Also dieser Sketch kam auch in Deutschland gut an.
Und was meinst du, warum ist das so erfolgreich?
Ja, zum einen Freddy Frinton. Die Mae Warden, die sitzt da und spielt die Miss Sophie, die ist auch nicht schlecht, also die ist auch wichtig als Gegenpart, aber das Wichtige ist dieser Freddy Frinton. Es gibt diese typischen Szenen, wo er immer den Kopf eines Tigers springt, der auch schon mal für Ärger gesorgt hat, weil es ein seltener Tiger ist, aber darum hat sich in den 60er Jahren ja niemand gekümmert über dieses Tigerfell. Inzwischen sorgt er das auch schon mal für Ärger. Er wird nach und nach besoffener. Das ist natürlich auch sehr schwierig zu spielen. Ich habe auch Tonmaterial, das spielen wir gleich mal kurz ein, wie sich das entwickelt, von dem ersten Trinken bis zum letzten Trinken, weil er muss für alle vier Gäste, die er darstellt, auch trinken, und zwar Alkohol. Und das muss man natürlich entsprechend darstellen. Das heißt, es ist Potenzial in diesem Sketch für einen guten Schauspieler.
I think we'll have Shelley with the soup.
Shelley with the soup, yes. Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie.
Same procedure as every year, James.
The same procedure as every year, James, yes.
Port with the fruit.
Oh, no.
Same procedure as every year, James.
Das zweite ist, es fiel dann 1972 die Entscheidung. Und zwar eine sehr kluge Entscheidung vom NDR-Intendanten. Er hat gesagt, nee, wir werden diesen Sketch nicht verheizen, sondern wir spielen ihn nur an Silvester. Und dadurch, dass es sozusagen sich selten macht, also willst du was gelten, mach dich selten. Dadurch, dass es so selten kam, wurde es dann was Besonderes. Es kam immer zu Silvester und jemand hat auch mal gesagt, ist ganz einfach. Ich brauche mich überhaupt nicht konzentrieren auf meinen Kalender. Wenn ich Dinner for One sehe, weiß ich, dass Silvester ist.
Dann habe ich auch nächstes Jahr die Chance, es zu sehen.
Nächstes Jahr ganz sicher zu sehen, und zwar auf allen dritten Programmen im deutschen Fernsehen, Südwestfunk, Norddeutscher Rundfunk, Bayerischer Rundfunk hat es dieses Jahr direkt um 0 Uhr in zur besten Sendezeit gebracht. Ja, einfach die dritten Programme durchgucken, Termine findet man im Internet.
Es fällt mir jetzt gerade ein, gibt es denn nicht Nachahmer in anderen Sprachen so etwas?
Es gibt Übersetzungen ins Schweizerdeutsche, ins Kölsch, also Kölner Sprache. Es gibt sicher auch in andere Dialekte. Das Problem ist aber nicht dieser Text. Diesen Text kann man übersetzen, das ist nicht das Problem. Aber diesen Text darzustellen, diese Szene darzustellen und diese Minuten-, sekundengenaue Aktion, die man auf der Bühne bringen muss, damit es lustig wird, damit es wirklich die Leute wirklich lachen. Die ist sehr, sehr schwierig und die macht aus diesem Stück ein Meisterstück und aus Freddy Frinton einen wundervollen Artisten. Und ich sage mal, die englische Version ist nicht zu übertreffen.
Dann warte ich jetzt ungeduldig auf Silvester.
Ja, es ist noch ein bisschen hin, aber es lohnt sich.
Okay, danke.